ein cooles Programm.
Ja, es nutzt nämlich, also ich am liebsten würde ich das Tisch auslegen. Ich kann es ja irgendwie mal hier ein bisschen rumrücken. So. Und dann hat die junge Dame dort, das ist mein Mädchen für alles, die transkribiert den Mist für mich. Es leichter, uns auseinanderzuhalten. Ja. Was bei uns nicht so ganz so relevant ist, wie wenn noch zwei weitere dabei sind. Ich bin Juliane Karnitz, ich habe europäische Ethnologie und Islamwissenschaften studiert und bin von der FES, das ist die Forschungsgemeinschaft der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft, beauftragt worden, für die evangelischen Kirchen zu beforschen, wie Religion in neuen Stadtquartieren gemacht werden kann.
Soll da am Ende rauskommen?
Ich denke, dass die sich davon versprechen, also wir haben einen Bauboom, überall entstehen neue Quartiere, alle müssen viele Gemeinden sind mit diesen neuen Quartieren konfrontiert und wissen nicht, was sie, kommen alle so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde und wissen nicht, was sie damit machen sollen. Ja, also sie haben jeder kocht sein eigenes Süppchen. Also richtig, und dann gibt es ganz viele große Entwürfe und gute Ideen, was man machen kann. Aber es gibt keine Grundlagenforschung und die reichen wir jetzt nach. Und Billstedt haben wir insofern mit ausgewählt, weil es zum Teil ein altes, neues Quartier ist, wo man gucken kann, was passiert, wenn man das weiter so macht wie bisher. Wenn man nämlich die Kirchen verkauft. Ganz hart gesagt. Ja, na klar, so habe ich sie ja gefunden. Also,
das ist ein besonders extremes Beispiel.
Ich hatte ihren Artikel gelesen und dann saß ich in meinem ersten Interview mit einem Pastor, mit dem Herrn Bote.
Ah.
Genau, und dann erzählte er mir davon und ich dachte, Mensch, davon habe ich doch gelesen, das ist ja super. Ja. Und dann haben wir intern einfach entschieden, dass es eine gute diskursive Ebene ist, die man hier untersuchen könnte oder wo man reingucken könnte, weshalb wir sie kontaktiert haben.
Ja.
So. Wer sind Sie? Und was ist Ihre Perspektive auf Kirche und Stadtplan? Haben Sie eine?
Also ich habe eine Perspektive auf Kirche. Ich komme aus einer mittelburgischen Pastorenfamilie.
Berliner Pastorenfamilie?
Ja. Also mein Vater war bis Mitte der 70er Jahre über Kirchenrat im Studium. Das heißt, ich bin mit den ganzen Geschichten, was ist Kirche, wie kann sie sich entwickeln, wo geht sie hin, damit bin ich aufgewachsen. Ich habe aber nicht Theologie studiert, sondern Germanistik, Philosophie und Politik mit der Absicht, Journalist zu werden und habe auf meinen verschiedenen Stationen, Hamburg ist jetzt Station Nummer 6, immer wieder entweder für kirchliche Medien gearbeitet oder mich mit kirchlichen Themen beschäftigt. Zeitenweise in Ostdeutschland, zeitenweise in Westdeutschland. Je säkularer die Gegend war, umso mehr mit der Perspektive, eine Brückenfunktion wahrzunehmen. Also, wenn man in der Lausitz sich mit Kirchenleuten unterhält und die realisieren, dass sie mir nicht erklären müssen, was die christliche Vorstellung von Himmelfahrt ist, dann reagieren die sehr angenehm. Und für mich ist es dann wiederum eine Herausforderung, meinen Lesern zu erklären, ja, was ist denn das eigentlich? So, ich bin seit 6,75 Jahren in Hamburg und bin seit einer längeren Krankheitsphase, seit gut 2 Jahren, wieder berufstätig. Und arbeite unter anderem für das Hamburger Wochenblatt, für die Nachrichtenagentur und eine ganze Reihe von Medien, die sich mit Eisenbahn und öffentlichem Nahverkehr beschäftigen.
Mit was?
Eisenbahn und öffentlichem Nahverkehr.
Ach was? Ja.
Ja, das finde ich. Geschieden, 2 erwachsene Kinder.
Okay, und wie kommen Sie zu der Berichterstattung über den Verkauf? Warum sagen Sie, ja, sagten vorhin, das ist ein extremes Beispiel. Wie kommen Sie?
Also ich bin dazu gekommen, weil ich schon früher mich mit den Aramäern in Billstedt beschäftigt habe. Dann erzählte mir irgendjemand, ich weiß wirklich nicht mehr, wer das war, dass es Gerüchte gibt, die Aramäer, es gibt eine christliche aramäische Gemeinde in Bischofswolle, die Kreuzkirche kaufen. Herr Brode hat Ihnen möglicherweise gesagt, dass es in seiner Gemeinde nach wie vor große Vorbehalte dagegen gibt. Und dass seine Gemeinde wiederum eine fusionierte Gemeinde aus zwei
hat er.
Ist. Und manche Leute sagen, Höhendorf und Bildstedt, das ist nicht dasselbe, alles wird nach Höhendorf verlagert und wir kommen dabei schlecht weg. So, und dann habe ich versucht zu recherchieren, was nicht so ganz einfach war, weil das wird er nicht bestreiten, unter anderem Herr Bode nicht reden wollte. Er hat ganz beharrlich geschwiegen.
Nachgelesen.
Bis zu einer Gemeindeversammlung, wo wir uns dann zum ersten Mal vis-à-vis getroffen haben und wo wir dann doch festgestellt haben...
Man musste ihm das schon ein bisschen aus der Nase ziehen, ist mir auch aufgefallen.
Der andere ist doch ganz nett. Und so extrem ist dieses Beispiel insofern, weil es früher kommt als in anderen Gemeinden. Wir sitzen ja hier in dem größten Kirchenkreis der Nordkirche, im Kirchenkreis Hamburg-Ost. Der Kirchenkreis Hamburg-Ost hat Anfang letzten Jahres einen Beschluss gefasst, dass die Kirchen- und Gemeindehäuser des Kirchenkreises in drei Kategorien eingeteilt waren, A, B und C. A ist so eine ganz exponierte Kirche, hier eine von den Stadtkirchen, von den Hauptkirchen. B ist wohl irgendwie so ein Mittelding und C ist eine Kirche, die keine Solidarmittel mehr bekommt.
So wie die Südkirche in Hamm, habe ich vorhin gelernt.
Das kann gut sein.
Ja.
Und das wird zur Folge haben, dass eine ganze Reihe von Kirchen zur Disposition stehen werden.
Ja.
Das ist aber ein Prozess, der erst kommt. Der sich jetzt so langsam in Gang setzt. Und der noch mit anderen zusammenspielt. Also hier in dem Gebäude residiert der Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte, der Falko Drossmann. Falko Drossmann war, bevor er in die Politik gegangen ist, Kirchengemeinderat in Timotheus in
Aberhorn. Ja, das ist ja spannend. Also ich habe von Herrn Drossmann schon gelesen, der sieht so ganz jung aus. Und vorher war der was?
Der ist eigentlich Berufssoldat gewesen. Und er war,
ja, so sieht er aber auch aus.
Bevor er in die Politik ging, Kirchenvorstand in Hamburg-Horn in Timotheus.
Wie alt ist der denn?
Sieht
aus wie Mitte 20.
Mitte 40.
Auf dem Foto jedenfalls.
Ist halt durchtrainiert und fit und Schulen und alles Mögliche.
Ah, das erklärt's.
Ja, möglicherweise. Und er hat jetzt gesagt, ich will in der letzten Hälfte der Legislaturperiode eine Evaluation der sozialen Infrastruktur in meinem Bezirk machen. In Horn fange ich an. Was heißt Evaluation? Welche Altenzentren, welche Jugendzentren, welche Kitas habe ich? Brauche ich die alle wirklich? Habe ich irgendwo Doppelangebote?
Was für Instrumente hat er da genommen?
Noch gar keine. Es gibt jetzt erst einen ersten Beschluss in der Bezirksversammlung, dass man das machen will. Also man steht da ganz am Anfang. Die letzte Bezirksversammlung letzte Woche hat gesagt, wir machen das. Also er hat beschlossen, es wird jetzt wohl eine Projektgruppe geben und dann wird es wohl eine Ausschreibung geben, wie man das macht. Und
saßen Sie da zufällig mit drin oder woher wissen Sie das?
Ich saß da mit drin. Ich bin im Berichterstatter über diese Bezirksversammlung. Ich bin da regelmäßig. Und das Wichtige dabei ist, dass, also für unser Thema ist, dass Drossmann gesagt hat, wir können ja vielleicht das eine oder andere Kirchengebäude übernehmen.
Für?
Soziale Zwecke.
Ja.
Eben Timotheus und Horn hat eine ganze Reihe von sozialen Projekten hervorgebracht, die ursprünglich zur Gemeinde gehören und jetzt ausgegliedert wurden. Also die haben da ganz, ganz viel in die Richtung gemacht.
Aber, ach so.
Da steht die Kirche unter Denkmalschutz.
Okay, Moment. Ich muss nochmal den Kreis ziehen. Er war früher in Timotheus, deswegen kommt er nach, also deswegen hat er da seine Bezüge?
Nein.
Oder was hat es mit Timotheus zu tun?
Er ist, bevor er in der Politik war,
war er Vorsteher in Timotheus.
Timotheus? Vorstand, also ehrenamtliches Mitglied der Leitung der Timotheus-Gemeinde.
Timotheus ist Kategorie C geworden. Und deswegen überlegt er jetzt, was kann man machen sozusagen von der Stadt aus mit diesen Gebäuden?
Genau. Also er will dieses in seine Überlegungen einbeziehen. Er hat gesagt, das hat er mir mal erzählt, er würde auch die Pröpste einbestellen. Das hat wohl inzwischen stattgefunden. Die Pröpste sind ja die Chefs.
Ich weiß, ich war gerade mit denen unterwegs.
Ah, ja. Mit Frau Murmann und ja. Herrn Ruhl und allen möglichen Menschen.
Kleist.
Ja. Genau. Die haben eine relativ große Macht. Aber die auch die Dienstvorgesetzten der ganzen Pastoren sind.
Ja.
Im Gegensatz zu anderen Landeskirchen, also in Mecklenburg war das früher so, ein Propst war der
Pastor. Der Grüßonkel?
Nee, der Pastor für die Pastoren.
Ah, ach was. Warum haben die hier Macht?
Weil sie hier die Dienstvorgesetzten
sind. Das heißt, die treffen die Entscheidungen?
Die treffen Entscheidungen, insofern sie nicht eine Synode trifft.
Ja.
So, das ist, man muss eins dazu wissen. Hamburg ist in seiner Gründerzeit, also wohl von Mitte des 19. Jahrhunderts bis kurz vor dem Zweiten Weltkrieg, ganz, ganz rasant gewachsen. Und damals hat es eine Zeit gegeben, dass man die Kirchen so geplant und gebaut hat, dass jeder, der eine Wohnung hatte, beim Öffnen der Fenster die Glocken seiner Kirche hören.
Ich habe mich schon gewundert, das erklärt es natürlich.
Nach der Devise hat man viele Kirchen geplant. Zugleich ist es so, dass gerade in den alten neuen Quartieren wie Mümmelmannsberg die Zahl der Christen rasant schrumpft, die andere Religionen stärker.
Was ist in Mümmelmannsberg? Also wir hüpfen Themen, ich muss erst einmal mitschreiben. Wir waren bei dem Verkauf, wir waren bei Herrn Drossmann.
Ja.
Und wir sind bei Mümmelmannsberg. Welche Religion? Wo machen wir weiter?
Wo Sie wollen. Sie sind die Chefin.
Aha. So, also in Mümmelmannsberg. Ich wollte das erstmal Ihren Gedanken bitte ausführen.
Mümmelmannsberg ist ein neues Heimatquartier aus den 70er
Jahren. Ja. Reißbrett.
Genau. 20.000 Leute.
Was?
20.000 Leute
wohnen
da. Da gibt es ein evangelisches Gemeindezentrum. Der Pastor dort hat mir erzählt, ich weiß jetzt nicht, ob ich die Zahlen bis auf das letzte Komma noch richtig im Kopf habe, am Anfang, als das Gemeindezentrum gegründet wurde, waren es 19.000 evangelische Christen in Mönchengladbach. Jetzt sind es noch 2.000.
Ach, 2.000, ja.
Dieses Gemeindezentrum ist in der Kategorie C.
Wie hält sich das gerade noch?
Ich denke durch verschiedene andere Aktivitäten. Das ist der macht zum Beispiel mit anderen zusammen ein Beratungscafé für Leute mit klinischen Erkrankungen. Lauter so Zwischengeschichten. Und er hat eine ganz interessante Idee. Gründet gerade ein Verein für interkulturelle Kommunikation. Und dieser Verein soll als erstes großes Thema einen interkulturellen Stadtteilkantor in Mümmelmannsberg etablieren.
Das ist ja eine schöne Idee.
Das
ist super, also einen schönen Chor. Wir machen mal einen schönen Chor.
Ja. So.
Die Idee hatte ich vorhin für Hammerbruck.
Ja. Er hat ihn gesagt, für ihn ist die Perspektive für sein Gemeindezentrum, dass das ein interreligiöses Zentrum wird.
Wer ist es?
Stefan Thieme. Können sich gerne rufen. Der Mann ist richtig gut. Der schwimmt vorne weg.
Ist das für mich?
Das ist für Sie. Stichwort Chor.
Ach was. Ich bin verwirrt. Ach, Stichwort Chor.
Aber wir können gerne noch ein bisschen darüber nachdenken, was wir wollen. Und dann kann ich Ihnen dazu was erzählen.
Das, da war ich neulich. Aber gern. Okay, also Chor in Mümmelmannsberg. Interreligiös in Mümmelmannsberg. Also nicht nur ökumenisch. Sind die schon ökumenisch unterwegs gewesen?
Also er ist jetzt dabei, als ich ihn das letzte Mal gesprochen habe, diesen Verein zusammenzubringen und die jüdischen Leute dazu, die Katholiken dazu holen, die Muslime dazu holen. Also mit anderen, das steht sowieso an, mal zu erfahren, wie weit er jetzt ist. Und die Katholiken sind wohl eher reserviert. Bei denen laufen ja auch ganz interessante Prozesse. Wir haben einen neuen Erzbischof seit anderthalb, drei Jahren, ungefähr in meinem Alter, und das ist sehr jung für einen Erzbischof. Und schon wieder sein Vorgänger hat einen Prozess begonnen, dass er mehrere Gemeinden immer zu einem pastoralen Raum zusammenfasst. Das heißt, das sind dann vor der drei oder vier Gemeinden gewesen. Danach, der dann von Gemeinde zu Gemeinde tobt und die
Gottesdienste macht.
Die Messfeiern hält.
Ja.
Dort Gottesdienste dürfen ja auch andere machen, aber Abendmahl dürfen ja, bei den Katholen wirklich nur die Priester.
Ja.
So, ich habe das zeitweise mal ein bisschen mitgekriegt. Hier und dort knirscht es da wohl ganz gewaltig, weil. Jede Gemeinde ein Stück ihre eigenen Traditionen aufgeben muss. Aber die haben ein Personalproblem. Ein richtig dickes Personal.
Dann steht auch so, dass da sind die schon entrüstet, dass es für fünf Gemeinden
genau.
Ein Pastor ist.
Genau.
So. Und wie läuft das so mit dem interreligiösen Verein?
Wie gesagt, ganz am Anfang. Ja, neulich ist wohl ein runder Tisch gewesen, auf dem mal die Satzung für diesen Verein so langsam erarbeitet werden soll. Und dann wird jetzt wohl als nächstes die Gründung folgen. Und diese Idee, einen solchen Kantor zu etablieren, hängen auch später der Wissenschaft an. Darüber hat er einen
Würden Sie wohl einen Tick lauter sprechen? Ich habe Angst, dass unsere Aufnahme misslingt.
Noch lauter? Ja, klar.
So. Mümmelmannsberg. Wir haben gerade die jüdische Gemeinde erwähnt. Das heißt, Sie haben eine jüdische Gemeinde?
Nicht direkt in Mümmelmannsberg. Die sitzen irgendwo anders.
Also so. Ilstedt?
So, in Ilstedt wüsste ich nicht, dass es eine Synagoge gibt. Es gibt meines Wissens zwei große jüdische Gemeinden in Hamburg, eine wohl eher orthodoxe und eine liberale.
Gemeinde.
Die sind wohl, also die eine ist auf jeden Fall im Grindelviertel, im früheren jüdischen Viertel von Hamburg, und die andere weiß ich nicht.
Okay. Und ansonsten sind da wahrscheinlich viele Muslime und Orthodoxe, nehme ich an. Und die holt er auch mit rein.
Ja.
Will er versuchen.
Da kann man gleich anschließen mit einem weiteren großen Projekt, was heftig diskutiert wurde, was aber...
Die Nur-Moschee.
Genau.
Bin ich nächste Woche verabredet mit Daniel Abdin.
Herzlich gut.
Richtig aus.
Ein ganz freundlicher, ganz netter, sehr auf Dialog ausgerichteter Mensch. Wir haben jetzt schon zweimal miteinander Gespräche gehabt. Das letzte Mal war ich ihm...
Wie kommt ihr zu seinem Vornamen? Ist der Libanese?
Ja.
Der Libanese?
Ja.
Aber selbst dann ist Daniel ein ungewöhnlicher Vornehmer als Muslim. Also gerade wenn er Libanese ist.
vielleicht hat er ihn auch eingedeutscht.
Ich kenne einen Libanesen, der hat seinen sehr, sehr religiöser Mann, seinen Sohn Benjamin genannt.
Ah.
Dann habe ich mal darüber nachgedacht und das wurde mir klar, klar, Benjamin, das ist arabisch.
Hm. Hm.
Benjamin, der Sohn des Rechten.
Ah, wieder was klar.
Das hört man ja, also ich spreche fließend Arabisch,
aha,
aber das weiß man nur dann, wenn man quasi mal drüber stolpert und dann einen Moment lang drüber nachdenkt.
Mhm. Ja, wenn Sie Islamwissenschaften studiert haben, dann sollten Sie ganz gut Arabisch lernen.
Nee, das habe ich mir angeeignet, sozusagen im Zuge meines Studiums. Mhm. Ich wäre auch durch das Studium gekommen ohne gute Arabischkenntnisse. Ich dachte mir, als Islamwissenschaftlerin, mich nimmt hinterher keiner ernst, wenn ich das nicht gut kann. So, aber das wäre nicht so. Also den Job jetzt zum Beispiel hätte ich auch ohne Arabischkenntnis bekommen.
Ja. Das Wichtige an Daniel Abdin ist zweierlei. Erstens, er sagt, die Umwandlung einer Kirche in eine Moschee muss ein Einzelfall bleiben.
Ach was?
Sagt er. Kräftig. Ja, also, weil er will, dass Muslime nicht nur irgendwo in Hinterhöfen beten, sondern auch wirklich ordentliche Moscheen haben. Aber er will den Christen nicht die Kirchen wegnehmen. So verstehe ich das. Er will Dialog. Ja. Und er arbeitet hier in St. Georg, wo seine Moschee im Moment noch ist, in einer Tiefgarage.
Ich muss mir das mal angucken wahrscheinlich. Das ist, alle gucken immer so, ja, in einer Tiefgarage.
Ja, das ist aber eine ganz eigene Atmosphäre. Sehr.
Ehrlich gesagt kann ich mir das sehr gut vorstellen. Also wenn man die schön ausbaut, ist eine Tiefgarage Moschee ähnlicher als alles, was man umbauen kann.
Aber natürlich. Ja. Aber auch der Raum da in Horn, die Kapanumkirche, ist wunderschön.
Okay, nochmal zurück. Wir waren bei Münnelsbandsberg. Welche Religionen sind? Da waren wir noch.
Ja. Ja, es sind die Christen da, es sind die Muslime mit Sicherheit da. Die Muslime haben aber Mönchsberg, soweit ich das schon sehe, keine eigene Moschee,
ja,
sondern in einem benachbarten Stadtviertel ist zwei.
Welches denn?
Auf der Grenze, also die eine ist auf der Grenze von Höhendorf nach Kirchsteinfurt.
Ja.
Billstedt ist ja aus drei Gemeinden gebildet worden. Und die andere ist im Ortszentrum, wo die Kreuzkirche ist, ein paar Meter weiter in die Gemeindestadt.
Kreuzkirche, paar Meter weiter auf der linken Seite, zwischen den Spielhallen oder auf der anderen Seite?
Zwischen den Spielhallen. In der Straße gibt es ja fast nur Spielhallen.
Ja, auf der linken Seite gibt es Spielhallen, auf der rechten Seite gibt es noch ein paar Friseurgeschäfte.
Ich meine, auf derselben Straßenseite wie die Kreuzkirche.
Da sind nur Spielhallen ansonsten.
Ja, ja.
Spannend. Okay. Was sind das für Moscheen? Wissen Sie das zufällig? Welche Träger sind das? Okay, warum ist der Verkauf der Kreuzkirche so früh? Warum ist er zu früh? Nee, der kommt einfach, er ist einfach fix, aber der hat wahrscheinlich schon vorher angefangen.
Wie lange da schon gemauschelt wird, das kann ich nicht mit letzter Sicherheit sagen. Also geredet wird wohl schon länger.
Ist die Kreuzkirche C?
Bitte?
Ist die Kreuzkirche Kategorie C gestuft worden?
Ja, ich glaube ja.
Und das andere Gemeindezentrum?
Welches?
Na, das, die Litare, nicht Litare.
Jubilate. Muss ich nachgucken, weiß ich nicht. Aber okay. Die sagen eben, deshalb wurde ja sicher auch gesagt, sie können sich die Kreuzkirche nicht länger leisten, weil die Rückstellung für den Bau nicht mehr zu erwirtschaften
ist. Ja.
Das wird ja in Baden-Württemberg auch gesagt.
Ja.
Aber da ist eben, das ist ganz wichtig, da ist eben in dieser ganzen Diskussion noch die alten Wunden der Fusion dabei.
Ja, ja. Und die bilden Sie ab, wenn Sie darüber berichten?
Das versuche ich, ja.
Ja, die habe ich gehört, die alten Wunden.
Ja.
Die sich beklagen, dass sie irgendwie benachteiligt sind.
Also ich arbeite grundsätzlich so, dass ich auf jeden Fall versuche, immer alle Beteiligten zu Wort kommen zu lassen. Wenn einer sagt, ich rede nicht, dann schreibe ich das auf, da wollte er nichts sagen. Das ist meine Pflicht.
Habe ich gesehen.
So, ich habe mir auch die Finger verbrannt.
Warum?
Herr Erkal fühlte sich wohl sehr ungerecht. Aber wir haben uns inzwischen mal...
Mein Sohn hat gerade versucht, mich zu erreichen.